Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Literaturcafé in der Halle 4, B600. Mein Name ist Katharina Salomo, ich bin die Verlegerin von Salomo Publishing, dem Verlag, in dem das folgende Buch erschienen ist, was wir jetzt hören hier zur Lesung. Autor ist der Leipziger Lyriker, Schriftsteller und Liedermacher Dieter Kalka. Den werden Sie hier gleich erleben. Er wird aus seiner Neuerscheinung des Frühjahrs lesen Suditschka, ein Roman, ein historischer Roman über den Untergang der slawischen Sorben. Ich wünsche Ihnen ja sehr viel Freude beim Zuhören. Es ist ein wirklich wunderbares Buch. Wenn es Ihnen gefallen hat, danach Bücher gibt es hier in der Messebuchhandlung oder Sie kommen uns dann an unserem Stand besuchen. Sie finden uns hier in der Halle 4, Stand D110. Jetzt möchte ich aber einfach an Herrn Dieter Kalka übergeben, der Ihnen seine Suditschka wärmstens ans Herz legt. Dankeschön.
Ist eine echte Drehleier. Man sieht das dem mittelalterlichen Instrument nicht an. Da sind Erfindungen drin, die hat man vor 50 Jahren nochmal wiederentdeckt, zum Beispiel die Distortion oder Verzerrung. Also wenn man das Ding spielt, das ist automatisch verzerrt. Und auch das Pitch, also dass man die Töne hoch und runter zieht. Also hier, das hat man heute auf der E-Gitarre so mit so einem Hebel. Das hatten die damals schon. Also das Mittelalter war weit voraus. Und heute hat man ja diese 12 Töne. Naja, wenn die damals 5er hatten, waren das viel. Also so ungefähr treffen, da haut das schon hin. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 600, 700 auf dem Gebiet, wo wir heute leben, zwischen Saale und Elbe und Oder, lebten Slawen. Verschiedene kleine Stämme, würden wir sagen. Könige gab es damals noch nicht so richtig. Und Karl der Große hatte mitbekommen, dass Mohammed da den Mittelmeergürtel gerade erobert hatte. Und da konnte er nicht mehr hin. Also sagte er sich, da kannst du jetzt nur noch eine Ostexpansion starten. Er eroberte Thüringen, was damals Thüringen hieß, Österreich, Kärnten, Franken und die Bayern. Die Sachsen waren sehr widerspenstig. Und als er die alle sozusagen in der Tasche hatte, hat er die dann weiter nach Osten geschickt. Und um diese Geschichte dreht sich's in dem Buch. Der König von Wolin war damals mit 10.000 Einwohnern die größte Stadt in Europa. Der wusste auch nicht so richtig, was machen wir denn jetzt? Aber er hatte einen Berater, einen Araber, der halt an diesen Expansionskriegen am Mittelmeer teilgenommen hatte. Und er wusste, was kommen wird. Und er sagte, also wir müssen jetzt gegen die Übermacht standhalten. Keiner wusste wie, nur der Hohepriester von Wolin hatte eine Idee mit dem Orakel von Wolin. Das Orakel von Wolin verkündet, dass die Slawen zwischen den großen Flüssen alle Stämme unter der Obhut Triglavs, der allen Winden ins Gesicht zu sehen vermag, dem eisgesichtigen Ostwind, dem sturmbringenden Wellenjäger, dem trügerischen, sich übers Feindland einschleichenden Westwind und jenen Lüften, welche die Stimmen unserer Brüder aus dem Süden zu uns herübertragen, dass wir uns erinnern, wer Milchbruder ist und Blutschwester, auf dass wir sie herzen und ihnen Schutz gewähren zwischen Diele und Fürst, Das Orakel von Wolin verkündet den Slawen, dass sie gefunden wird zwischen der kommenden Ernte und dem Eismond, dass sie uns bringen wird, woran es uns fehlt. Jednota, Einheit im Handeln, Einheit im Herzen. Wir, die freien Völker im Land der unzähligen Seen, erwarten jene mit dem schwarzen Mal auf der Brust. Sie wird unsere Herzen verbinden. Triglaf hat zu euch gesprochen durch seinen Hohepriester von Wolin. Es werden drei Leute losgeschickt. Das ist Mevogos, der Königssohn, sein Cousin Witzlaf, ein Heißsporn, und halt Achmat, der weise Berater und Fährtenleser. Und sie durchstreifen das Land schon ziemlich lange, schon ein paar Monate. Es wird kühler, es ist langsam Frühherbst und sie befinden sich an der Snutra. Das ist so im Sorbenland ziemlich westlich und dort beobachten sie Folgendes. Trockenfrosch. Ein borkenloser Baumstamm lag quer über dem Flüsschen und der Dorfjunge starkte übers Gras. Der Wind trieb den perlgrauen Rauch der Häuser in Richtung Waldrand. Der Dorfjunge kroch auf allen Vieren über den Stamm und das Mädchen musste lachen. Als hätte sie noch niemanden zu kriechen sehen. Sie hüpften, liefen, fielen, tappelten, tanzten, schlugen Purzelbäume, wenn sie imponieren wollten. Aber niemand kroch. Das gefiel ihr. »Hey, Sutitschka, ich kann jetzt auch über den Stamm gehen«, lockte er. »Ich zeig's dir.« Und er kroch noch einmal zurück und balancierte unsicher darüber mit wackligen Armen, daran linkfingrige Hände, die keine Mitte fanden und somit auch kein Gleichgewicht. »Kriechen war lustiger«, gab das Mädchen zurück. »Wie kommt es eigentlich, dass Blondschopf jeden Tag hier ist?« fragte sie doppeldeutig, schüttelte ihr Haar, glinzelte in die Sonne, als würde sie sich nur nebenbei mit ihm beschäftigen. »Na, weil du hier bist«, antwortete er frei heraus. Er konnte ihren silbernen Attitüden nichts entgegensetzen, weder ein verlegenes Lächeln noch ein weiteres Kunststück. Aber in ihm regte sich eine Stimme, die flüsterte, dass sie ihn mochte. »Du kommst also meinetwegen«, lockte sie. Dabei schnalzte sie mit der Zunge. »Wegen dir«, antwortete er knapp. Er spürte, dass etwas in der Luft lag wie Sauerampfer und das winzige, verebbende Geräusch einer Zimbel. Ihm umschwirrten Leuchtwürmer mitten am Tage und es regnete Karfunkelsteine, obwohl die Sonne schien. »Würdest du auch kommen, wenn die Bäume im Eise zerstückelt ständen und wenn der Sturm die Holztauben entführte?« Es lag ihr einiges auf der spitzen Zunge, ihnen noch mehr zu reizen. Mit Großvater hatte sie solche listreichen Wortnester ausgeheckt, um trübe Tage aufzuhellen. »So habe ich es mir noch nicht überlegt.« Blondschopfs Mut fiel wie ein Wasserfall in die Tiefe. »Dann überleg es dir mal schnell, du Nichtüberleger.« Sie lachte. Er schwieg. Sie hatte ihn, ohne sich anzustrengen, geschlagen, im Wortgefecht, aus dem Feld geräumt. Ihm war unwohl. Er schwitzte. Letztlich hatte er damit gerechnet, für sie nur ein Spielzeug zu sein. Denn Sutitschka, wer würde es denn wagen mit ihr, mit Sutitschka? Mit den wenigen Geschenken, die ihn ihr Gott mit dem Dreizackkopf in die Weidenwiege gelegt hatte, standen sie sich gegenüber. Mit ätzender Großmäuligkeit und bitterer Demut, mit Eleganz und hilflosem Ungeschick, mit ungeschlachter Prahlerei und strahlender Naivität. Keck und leck, zart und apart, mit dem Duft nach violettem Flieder und ach, mit der Sehnsucht nach Erfüllung. Er wandte sich ab, Rückzug über den moosbraunen Baumstamm. So war das nicht gemeint. Nun bist du hier. Sie erschrak vor sich selbst. Das wollte sie nicht. Ein bisschen necken, nicht mehr. Aber es hatte sie gepackt. Und nun? Wie sollte sie sich bremsen? Ich wollte nicht gehen, beteuerte er. Natürlich wolltest du, schimpfte sie. Das war nun wirklich gelogen. Sie hatte ihn dabei erwischt. Wenn sie log. Nun ja, das war etwas anderes. Aber er, von ihm erwartete sie Aufrichtigkeit. Das kannst du gar nicht wissen. Er begann sich zu verteidigen, aber seine Unbeholfenheit stand ihm im Wege und erregte tatsächlich Mitleid. Du Trockenfrosch. Wenigstens wechselte sie das Thema. Das kam ihm gelegen. Du wolltest mir doch das Überwasserbleiben beibringen. Er freute sich, sie daran erinnert zu haben. Könnte er schwimmen, würde sie ihn nicht mehr so von oben herab behandeln. Zieh dich aus. Die Aufforderung schoss aus Suditschka heraus, grell wie ein Blitz. Jetzt? Nicht, dass er sich vor dem Badengehen nicht ausziehen würde, aber wie sie es sagte, war, als hätte es mit dem Schwimmen gar nichts zu tun. Willst du mit Beinkleid ins Wasser? Heute ist es nicht so richtig warm, stotterte er. Wärmer als gestern. Soll ich dir helfen? Suditschka wollte es nun einmal wissen und er, der Ahnungslose, die Unschuld in Blond aus einem der sieben Häuser am Hundeschnäuzchen, das Tantchen Wolfsschnäuzchen nannte. Einer ihrer sieben Cousins, denn es gab hier keine anderen Jungs als Cousins oder Brüder und mit Brüdern ging man so nicht ins Wasser. Trockenfrosch zierte sich. Suditschka, die im Kräuterhaus schlief, das gut an den Zwirbelfäden mit blassbraunen Trockenblättern zu erkennen war, Blätter für Sud, Wallwurz für Wunden, Eschensplitter für Salben. Ihm schloss sich die Hütte Silberfisch an mit Weidenreusen, die ihr Fischeronkel abends aufreihte und morgens wieder eintauchte ins Flüsschen. Zu allerletzt inmitten des Häuserkranzes Großvaters Hütte mit dem Webstuhl davor, den sich die Frauen teilten, der Feuerstelle, die immer räucherte, und dem Born, der die Zungen feucht hielt. Trockenfrosch! Trockenfrosch! Suditschka hatte ihm viel Zeit gegeben, sich seiner Kleider zu entledigen. Du lachst immer nur über mich. Zwischen ihm und ihr kein halber Schritt. Er spürte ihren Hauch. Beinahe hätte er sich in ihre Arme geworfen, denn auch sie schien näher zu kommen. Jede Nasenlänge eine Unendlichkeit. Und dann, als ihre Lippen nur noch von einer Blattbreite getrennt waren, schnipste Suditschka. Na und? Wirst dich dran gewöhnen? Als er sich endlich auszog, baute sich Suditschka mit verschränkten Armen vor ihm auf und beobachtete. Die Mimik, sein Zögern und, als er nackt vor ihr stand, schubste sie ihn ins taubenblaue Flüsschen. Sein Geschrei ging mit ihm unter, aber sie entkleidete sich, sprang hinterher, packte ihn am Schopf und zog ihn an Land. So lernst du das nie, missbilligte sie seinen neuerlichen Untergang, aber dann entdeckte sie den schwarzen Fleck auf seinen Lenden. Mitten auf der weißen Haut, von einer kichrigen Altweibersonne beleuchtet, stach das Dunkel hervor wie ein Mausloch. Was hast du hier? Fragte sie neugierig. Wo schaust du eigentlich hin? Er wandte sich ab, aber Suditschka berührte den daumengroßen Leberfleck mit ihrem Zeigefinger. Er zuckte, aber für Suditschka war das nur die Aufforderung, noch einmal hinzufassen. Was ist das? Fragte sie forsch. Daran fragt man nicht. Blondschopf, der nun kein Trockenfrosch mehr war, wollte sich sein Bündel nehmen und über den Bach entkommen. Aber Suditschka positionierte sich splitternackt auf dem Baumstamm. Während die beiden ungelenk darauf balancierten, schlängelte sich Trockenfrosch an ihr, der selbsternannten Grenzwächterin im göttlichsten aller Kostüme, vorbei, wobei er deppert fluchte und sie feixte wie eine himmelblaue Kicherente. Sie berührte sein schwarzes Mal, er ließ das Linnenbündel fahren, um wieder danach zu schnappen. Sie griff ihm in die Rippen, dass er zuckte und auf dem Stamm tanzte wie ein Kranich bei der Balz, schwankend, aber irgendwie doch auf sicherem Boden. Die Erde drehte sich eine Achse schneller, er kippte blitzschräg ab und sie, die zart blümelnde Ursache seines Ungemachs, ergriff seine Hand. In diesem Moment entdeckte Milgost das Zeichen auf ihrer Brust, ein schwarzes Herz, genauso wie es das Orakel beschrieben hatte. Sie also war die Gesuchte und künftige Königin, sein baldig Eheweib unverhüllt und im Begriff, sich einem Dorfjungen hinzugeben. Und das vor 6 heimlichen Augen. Milgost krallte sich unbeholfen an Achmed. Ich kann nicht, mach du. Du musst mich schon küssen, wenn du drüber willst, schnippte Sudiczka schadenfroh. Dem Jungen fielen einer nach dem anderen die Webfetzen aus den Händen, nachdem sie beide auf die Wiese tappelten. Er umschlang ihr himbeerrotes Köpfchen, presste seinen Mund auf ihren und dann, als würden sie in animalischer Umarmung verharren, um sie herum der dunkle, erdige Duft des Uferschlammes. Der Nachmittagsschatten begann sich allmählich um die beiden zu drehen. Ihre Finger krallten sich in seinen Nacken, als würden sie sich eingraben wie ein Samen in die seichte Erde, begannen ihre Hände, ihre Beine zu zittern, zu beben. Sie schlotterte, sie schlug urplötzlich ihre Hände auf seinen Rücken. Es klatschte laut, dass die Vögel auflogen und als flinke Schatten über ihre Körper huschten. Sie ließ sich fallen. Blondschopf rollte hinterdrein, während sie aufschrie, »Hättest du nicht die Brennnesseln herausreißen können?« »Leg dich auf mich«, hastete der Knabe. »Wie du küsst!« Sudiczka bebte und sie wusste nicht, woher es kam. Von innen, von den Brennnesseln, dem spätsommerlichen Fluss, ihrem ersten Kuss. »Man macht's halt so«, erhielt sie zur Antwort von Blondschopf, der noch schlechter küsste, als er schwamm. »Ich wäre beinahe erstickt«, keuchte Sudiczka, während er nur sie sah, ihre Kieselaugen, ihren Himbeermund und ihr Schwefelhaar, das auf sein Gesicht fiel wie Gräserspitzen. Weit über ihm spannte sich der saphirblaue Himmel in den Altweibersommer hinein, erzuren und verheißungsvoll. Eine gnädige Sonne bescherte den Snudra-Wiesen einen allerletzten Glückshauch, einen Nachhall von Grillenzirpen zwischen dem Rascheln hoher Gräser, die ihre Samen auszuwerfen bereit waren für eine neue Warmzeit, für den ewigen Frühling, den man sich in den kommenden Monat erträumen würde. Einen Frühling stark wie der Stamm einer Birke im Pollenrausch. Und über Blondschopfs Gesicht wandelte ein Schatten, ihr Schatten. Und Sudiczka beugte sich zu ihm und flüsterte, »Du hast einen Stock zwischen den Beinen. Gib mir den Stock.« Achmed griff grob zu, riss sie vom Ufer weg. Sudiczka wollte schreien, aber sie unterdrückte den Schrei, der tief in ihr saß und hervorstechen wollte wie ein Speer, ein langer Speer, weit übers Feld geworfen und unauffindlich. Sie wurde gepackt, geschleift von Männern mit Masken, Männern mit Isarin-Helmen, Eisenhelmen. Isarin, Eisen, ein Zauberwort, das der Schmied Kowalczyk, ihr Onkel, verwendete. Isarin-Sichel, Eisensichel, Isarin-Hammer, Eisenhammer, Isarin-Messer, Eisenmesser. Sie brachten das moosgraue Metall übers Gebirge ins Flachland. Großvater kannte die Wege. anstatt zu schreien, biss sie. Sie hörte Ahmads tonloses Fluchen. Lass los, Biest. Sie biss noch fester zu, aber Ahmad, der Schwarzledermann, warf sie aufs Pferd, nachdem er sie notdürftig in ein Tuch gewickelt und Witzlaw ihr Linnenbündel an sich genommen hatte. Sudiczkas Sehnen waren zum Zerreißen gespannt, entzischen, flüstern, nicht Worte vernahm sie. Geistersprache, Geisterhände, ein Wiehern, der Schrei des Klotlaks, eigentlich war er tagscheu, dachte Sudiczka. Nichts, was Tantchen sagte, stimmte mehr überein mit dem Einbruch der Kälte in ihrem Herzen. Nichts, was Mutter ihr von der gültigen Welt erzählte, hatte jetzt noch Bestand. Nicht einmal Großvater konnte sie beschützen. Großvater, jetzt ein junger Wodjanow an der Wolfsschnauze. Blondschopf hatte den Schreck überwunden und schrie, »Ich werde euch abmurksen wie Frühjahrshühnchen, lasst mir die Sudiczka!« Etwas plumpste ins Wasser. »Er kann nicht schwimmen!« Sie hatte die Hand losgelassen und rief, »Er ertrinkt!« So, das Mädchen ist jetzt geraubt von den drei Männern. Sie wird nach Wohlin gebracht. Das ist eigentlich einmal quer durchs Land bis in den Norden. Wohlin, die Odermündung. Damals, wie gesagt, die größte Stadt Europas. Und sie als Wald- und Wiesendorfmädchen hat dort viel zu entdecken. Also in so einer Stadt, wo es Dinge gab, die sie vorher nie gesehen und auch nicht gegessen hatte. Und man könnte es so nennen, die Wikinger waren dort, die Nationen mischten sich dort, also es gab viel Neues. Nachdem sie dreimal abgehauen war, freundete sie sich dann nach und nach mit dem Schicksal an, vor allem durch die Zuredung des Hohepriesters, nahm ihre Rolle als Hüterin der Einheit an und vereinte die Slawen gegen die nach und nach anrückenden fremden Heere. Ich habe jetzt noch hier ein Stück auf der Kratzgeige, will ich das mal sagen. Glaubt, dass es damals langweilig gewesen sei oder dass sie so arm waren, dass wir mit den Menschen, die im Frühalter oder man kann auch sagen im Altertum, das ist die Grenze zwischen Mittelalter und Altertum lebten. Ich glaube, der irrt sich, weil wir sind heute, man hört es ja hier, von vielen Eindrücken überrannt. Damals gab es ein bisschen weniger, aber die konnte man durchaus sehr intensiv genießen. Und Langeweile glaube ich auch nicht. Den Beweis bin ich jetzt schuldig und den lese ich noch die letzten 5 Minuten vor. Schmählichs Töpfertanz. Schmählich ist ein Zwerg, so groß, und der Spaßmacher von Wohlin. Und er hat einiges auf Lager. Schmählichs Bühne waren die sonnenbeschienenen Plätze Wohlins. Das Hämmern des Eisenmarktes war ihm zu laut. Auf dem Intarsienmarkt trafen sich all die schmucken Schönen, um Silberfibeln anzuschauen oder nordische Hornkämme. Schmählich verlockte sie mit der Verführungskunst des Galans zum Kauf und die Händler zeigten sich ihm gegenüber gern erkenntlich. Dieser Markt war für Feiertage ausersehen, wenn der Geldbeutel locker saß. Ansonsten fand man den Zwerg auf dem Töpfermarkt. Sudichka sah sich diese Lustbarkeiten gern an. Schmählich hatte sie gut im Blick, er hielt sich die Töpfe an den Bauch und tanzte vor dem Marktfrauen, sprang an ihnen hoch und drückte einen Kuss auf ihre Wangen. Dann stülpte er sich den Krug über den Kopf und sang sein Lieblingslied. Nirgends hat das Weib so hübsche Augen wie in Wohlin. Dieser Text war variabel, manchmal waren es die Beine oder der Mund, dumpf klang es unter dem Krug hervor und die Frauen lachten. Und dann stolperte Schmählich. Eine der vielen würde ihn auffangen, damit der schöne Krug nicht zerbräche. Ja, und er, der ewig zu kurz gekommene, läge dann in ihren Armen. Er tanzte auf die andere Seite. Durch den Spalt hatte er die Füße im Blick und so wusste er, wann er vor Sudichka stand. Schmählich stolperte, taumelte, drehte sich einmal im Kreis, bevor er sich fallen ließ. Die Königin fing ihn auf. »Oh, ihr schon wieder? Habe ich euch nicht letzte Woche erst geheiratet?« spottete der Zwerg. Schon war er an ihr hochgesprungen und wollte ein Küsschen auf ihrer Wange platzieren. Sie trat einen Schritt zurück. Schmählich sprang ins Leere und fiel. Es krachte dumpf. Ja, wer wissen will, wie es weitergeht, müsste es dann lesen. Ich kratze noch ein bisschen. Danke Ihnen, dass Sie sich trotz dieses gigantischen Überangebotes hierher bemüht haben. Und wünsche Ihnen noch eine schöne Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.